ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum. Willkommen zu O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland. Bei der anarchistischen Buchmesse Freiburg 2020 wurde der Zirkus der Gerechtigkeit vom Kollektiv gegen alles aufgeführt. RDL war vor Ort und hat die Veranstaltung am 23. Oktober 2020 aufgezeichnet.
So, guten Tag. Erheben Sie sich bitte. Ich bitte auch die Öffentlichkeit darum beten, sich zu erheben, um dem Hohen Gericht den Respekt zu zollen. Erheben Sie sich bitte. Setzen Sie sich. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Verhandlung gegen den Angeklagten. Herzlich willkommen zur heutigen Sitzung am 6. Juni 2017. Herzlich willkommen, Frau Staatsanwältin. Guten Tag, Herr Anwalt der Beschädigten der Andra. Herzlich willkommen auch an den Angeklagten und dessen Verteidiger, Herr Ambroselli. Herzlich willkommen auch an die Öffentlichkeit hier heute im Saal. Ja, wir beginnen mit der heutigen Sitzung. Herr Angeklagter, Ihnen wird zur Last gelegt, sich an der Demonstration vom 18. Februar beteiligt zu haben und mutmaßlich Eigentum geschädigt zu haben. Dies geschah in Form des Umwerfens eines Zauns der Enotik zum Nachteil des Geländes von Andra. Dabei wurde ein schwerer Sachschaden verursacht. Namentlich kam es unter anderem zu abgeschnittenen und abgerissenen Schildern. Diese Sachbeschädigungen wurden gemeinsam mit weiteren Beteiligten begangen. Ja, sie haben sich dann, trotz mehrfacher Aufforderung, die Versammlung aufzulösen, weiterhin mutmaßlich an dieser Zusammenrottung beteiligt, ohne jedoch eine Waffe mit sich geführt zu haben. Sie haben sich dann des Weiteren vermummt, um ihre Identität zu verbergen und nicht erkannt zu werden. Ebenfalls wird ihnen vorgeworfen, sich durch gewaltsamen Widerstand einer amtsausführenden Person öffentlicher Autorität widersetzt zu haben, eines Gendarmen. Herr Angeklagter, wenn Sie eine Erklärung abgeben möchten, dann tun Sie das bitte jetzt.
Sehr geehrte Damen und Herren, Sie müssen wissen, Ihr Gericht hat vor kurzem die Endlageagentur, die hier als Klägerin auftritt, beschuldigt, illegal den Wald zerstört zu haben. Und Sie müssen sehen, was kam dabei raus? Zwar die Feststellung, es sei illegal, aber doch nicht ein Urteil, eine Bewährungsstrafe oder ähnliches. Ein Genosse von mir, der ist in den Wald gewesen auch und hat diese illegale Rodung, wie sie festgestellt wurde, versucht zu verhindern. Er hat sich angekettet, ist an einer Barrikade gewesen, einer wie der da. Und was ist dabei rausgekommen? 2 Jahre Aufenthaltsverbot, 6 Monate Bewährungsstrafe. Steht das in einem Verhältnis? Sie müssen sehen, angesichts solcher Widersprüche, dass ich von Ihrer Institution nichts erwarte. Eine Institution, die unwissentlich Justiz genannt wird, bei der gegen Banditen in Uniform und in Anzügen nichts unternommen wird. Die Fälle Clearstream, LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers. Sie sehen schon, gegen nudelklauende Obdachlose, da werden Strafen verhängt. Gegen Menschen, die das Geld haben, nichts.
Es gibt das von der Atomkraft verursachte Leiden mit all seinen Opfern, die nicht mehr da sind, um darüber zu reden. Und hier stehen vor dem Richter diejenigen, die sich trauen, sich zu empören. Wenn heute zu schweigen bedeutet, morgen andere Menschen leiden zu lassen, dann liegt hier, um ehrlich zu sein, der Grund eines Zorns, der immer größer wird. In dem Fall, wo allein öffentliches Interesse betroffen ist, ist die Strafe gerechtfertigt. Wenn wir diese Grenze übertreten, dann wird unser eigenes Verhalten kriminell. Das sind die Worte von Thoreau. Dieses Endlagerprojekt von der Andra, es wird nicht von der Liebe der Menschheit getragen. Sonst hätten Sie 2006 darauf gehört, als 50.000 Unterschriften zusammenkamen, um einen Volksentscheid zu fordern. Ignoriert wurde das, nichts als Verachtung. 2006 gab es eine Petition im Dorf Mont-Rambarois. Sie wollten ihren Gemeindewald behalten. Sie haben sich mehrheitlich dagegen gestellt. Und was passiert? Nichts als Verachtung. Die Andra, sie hat sich, um einen kommunalen Wald zu erlangen, als Frühaufsteherin entpuppt. Gehört die Zukunft etwa denen, die früh aufstehen? Ja, die Demokratie, sie findet um 6 Uhr morgens in geheimer Abstimmung statt, von einer Handvoll Stadträten, geschützt von den Sicherheitsdiensten von Andra. Und ein Kaufvorgang über einen Gemeindewald, der wird dann abgeschlossen. In Wahrheit lieben sie doch das Geld bei der Andra, nicht die Menschen. Apropos Geld, Sie haben so viel davon, dass Sie Ihnen doch ein wenig davon abgeben könnten für Ihre Zustimmung. Der JIP, das ist dieser Fonds, die wirtschaftliche Begleitung für das Atommüllendlagerprojekt, das sind 60 Millionen Euro, die jedes Jahr in die Landkreise geschwemmt werden, um eine Atommülldeponie durchgehen zu lassen. Das ist der Paroxismus der Macht von Geld über unser Leben. Entweder ihr seid zufrieden oder ihr werdet niedergeknüppelt. Denn wenn Geld euch nicht anzieht und ihr ein wenig zu sehr stört, dann sind die Bullen da, die auf euch mit Gummigeschossen und Sprengstoffgranaten schießen. Der Ort, der quillt über vor lauter Polizeipatrouillen. Unerträglich. Seit ihr Umbra geplant hat zu verschmutzen, verschmutzt sie. Ungestört. Legal oder nicht legal. Nun meine Beweggründe. Wieso den Zaun angreifen? Das wird euch sicherlich nicht interessieren. Nicht mehr als diesen Polizisten, der mir während des Weges zur Wache gesagt hat, hättest du es gerne, wenn ich bei dir zu Hause deinen Gartenzaun durchschneide? Da wird polizeiliche Funktionsweise wirklich in all ihrer Pracht dargestellt. Die Konsequenzen niederschlagen, ohne jemals versucht zu haben, ihren Ursprung zu verstehen. Der Zaun eines Atommüllprojektes, das wäre das gleiche wie Ihre Wohnung. Und ihr Richter und Geschworene, wenn ihr sagt, dass ihr nicht da seid, um über Motive, sondern über Fakten zu urteilen, begebt ihr euch auf das gleiche dünne Eis. Dabei seid ihr es diejenigen, die man Justiz nennt. Wäre es nicht eine Offenbarung einer Klassenjustiz, so viel Zeit damit zu verbringen, über mein Profil, wo ich herkomme, meinen sozialen Status zu reden, wie wir es hier tun werden? Würde es etwas am Urteil ändern, wenn ich ein Banker wäre oder ein Arbeitsloser, ein Franzose oder ein Ausländer? Das Justiz zu nennen, das ist nichts anderes als ein Massenbetrug. Nun, meine Damen und Herren, es gibt keinen Kriminellen mehr zu richten, sondern die Ursachen des Verbrechens zu beseitigen. Ja, ich wiederhole es, es ist die Gesellschaft, die Verbrecher produziert, und ihr Geschworene solltet, anstatt auf sie zu treten, lieber eure Intelligenz und eure Stärke einsetzen, um die Gesellschaft zu verändern. So würden sie das Verbrechen beseitigen und euer Werk wäre, da es Ursachen bekämpft, größer und fruchtbarer. Die Atomindustrie ging schon immer mit ihrer Straflosigkeit einher. Mehrere Jahre lang, vielleicht heute noch, wurden europäische Atommüllfässer von den Küsten Somalias versenkt, im Ärmelkanal. In Afrika hat ein Tsunami die Fässer an den Strand gespült und viele Leute krank gemacht. Es gab Missbildungen, Blutungen bei der Bevölkerung. Diese Leute haben angefangen, sich zu organisieren. Und was kam in Europa an? Hier wurde von den Piraten geredet. Die Banditen der Meere würden unsere westliche Sicherheit angreifen, unseren Wirtschaftsfluss am Horn von Afrika. Und all das, um eine Repression militärischen Ausmaßes zu rechtfertigen. Das Wesentliche war es, sie zu stigmatisieren und es möglich zu machen, dass Militärs gegen sie vorgehen, obwohl sie nur ihre Heimat verteidigt haben. Und das ist, was einer der Piratenkapitäne sagte. Es geht darum, einen Schlussstrich mit illegaler Fischerei und illegalem Müllabwurf vor unserer Küste zu ziehen. Wir verstehen uns nicht als Banditen. Banditen, das sind diejenigen, die illegal fischen und ihren Müll bei uns abwerfen. Vor ein paar Dutzend Jahren war die offizielle Lösung also in Bezug auf Atommüllentsorgung, sie in den Ärmelkanal oder in den Ozean zu werfen. Aufgegeben wurde dieser Wahnsinn nicht durch die Nuklearindustrie, die den durchgezogen hatte. Sie wurde durch den Druck von Demonstrationen und Aktionen unterbunden. Heute, da muss man sie angeblich tief unter der Erde entsorgen. Aber überall ist Widerstand. Leider haben sie von ihren Niederlagen gelernt und sich heute dafür entschieden, Grundstücke zu kaufen und die Menschen davon abzubringen, zu handeln und Millionen auszuschütten, um das Schweigen der Gewählten zu erlangen. Und noch ein Zitat von Thoreau: Ich träume von einem Volk, das damit anfängt, Zäune zu verbrennen und Wälder gedeihen zu lassen. Jedes Mal wird von der Gewalt der Demonstrierenden gesprochen, nie von der Polizeigewalt. Sie nehmen nämlich das, was ihnen gerade passt. Ich bereue nichts, außer nicht im Herzen der kollektiven Aktion geblieben zu sein. Obwohl die Gruppe sich zurückzog, wollte ich noch einen weiteren Zaun fallen lassen. Ich dachte, ich wäre stark genug, ich könnte das alleine tun mit meinem Brecheisen und einer Schneidezange. Aber als die Polizei stürmte, hat sich Stress breit gemacht. Mein Weg war mühsam und landete im Schlamm auf dem Boden, umringt von 4 Beamten. Aber ich sage es erneut, das Atommüllhaldenprojekt muss zur Selbstverteidigung der Gesundheit von Boden, Luft und Wasser gebremst, unterbunden und sabotiert werden. Kurze Klammer zu dem, was Sie antworten können aber es gibt doch auch viele weitere Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren, nicht wahr? Tja, man muss wissen, es gab 20 Jahre Kampf, 20 Jahre Einsatz auch von Rechtsmitteln, 20 Jahre völliger Verachtung. Seien es nur die öffentlichen Debatten zur Endlagersuche, diese Nebelkerzen. Und den Vorwurf, der uns gemacht wird, nicht genau die Augen angegriffen zu haben, das ist doch eine weitere Nebelkerze. Die Ekothek ist doch ihr bestes Schaufenster. Als sie den Wald zerstört haben, haben sie Spaziergänge in einem anderen Wald organisiert, um die Natur zu bewundern. Das zeigt doch, wie sehr die Endlageragentur auf die Welt scheißt. Das gleiche gilt für die Mauer. Sie hatten ein Plakat gefertigt, ziemlich nett, stand drüber, es gibt auch einfache Wege, um uns besuchen zu kommen. Unten drunter so ein paar Kinder klettern die Mauer hoch und schauen, was der große Atommüllendlagerkonzern denn hinter seiner Mauer da macht. Illegal errichtet wurde sie, die Mauer. Ich möchte sagen, dass es nicht möglich sein wird, in diesem Ort ein Endlagerprojekt durchzusetzen. Es gibt nämlich entschlossene Menschen, die sich nicht mehr fürchten. Und sie wissen, dass Menschen in der Zukunft sterben werden, wenn nichts gemacht wird. Es sind dieselben Personen, die nun den Abfall in Somalia oder im Ärmelkanal entsorgt haben, wie diejenigen, die nun hier das Gewissen der Menschen kaufen. Gäbe es dieses ganze Geld nicht, die 30 Millionen Euro, dann hätten sie es niemals geschafft hier, weil die Gewählten auf der Straße waren, an der Seite von viel mehr Menschen. Es geht nur darum, diesen Teufelskreis zu durchbrechen und zu sagen, wir brauchen euer Geld nicht, wir haben sehr gut ohne es zuvor gelebt. Und wenn Sachen beschädigt werden, dann ließen sich doch diese 44.000 Euro von den 30 Millionen abziehen. Das wird überhaupt nicht auffallen. Ich habe kein Reichtum. Diejenigen, die Reichtum haben, sind diejenigen, die Macht haben. Und wer produziert das Reichtum? Die Arbeiterinnen. Sie erzeugen es, profitieren aber nicht davon. Es sind Großunternehmer, die davon profitieren und Reichtum an sich reißen. Hätte ich ein Projekt, dann wäre dieses fair zu den Arbeiterinnen. Und dann würden gerecht die Früchte dieser Arbeit geteilt. Wieso sollten wir Menschen über uns haben, die den Reichtum vereinnahmen? Damit wird die arme Schicht sogar bis in den Selbstmord getrieben. Und das alles wird unsichtbar gemacht. Sie sehen diese Realität nicht. Aber irgendwann wird es knallen. Und es wird wehtun. Und es ist wichtig, dies zu berücksichtigen. Ja, es sieht aus, als wäre ich ungefähr fertig.
Saal, Herr Angeklagter.
Vielleicht noch etwas. Schade ist es, über Profile zu reden. Ich könnte nämlich jeder sein. Die Anwendung einer Strafe sollte sich vielmehr auf die Ursachen beziehen. Häufig kriegen Menschen auf dieser Grundlage mehr als andere. Es stimmt, ich habe Jura studiert, ich wollte Anwalt werden. Das werde ich letztlich aus mehreren Gründen nicht mehr tun. Wurde für einen Cyberangriff verurteilt, was mich 4 Monate auf Bewährung und ein Führungszeugnis gekostet hat. Ich habe kein Interesse daran, 7 Jahre lang zu studieren, um am Ende zu wissen, was da überhaupt bei rauskommt, ob ich dann Anwalt werden kann. Ich habe verstanden, dass was im Leben zählt, konkrete Sachen sind, die von der Basis der Gesellschaft ausgehen. Da, wo Handwerker und Landwirte stehen. Ich möchte ein erstaunliches Zitat von Jack London zum Besten geben, und zwar der Mann, der gut bekannt ist für die Veröffentlichung von Wolfsblut, aber viel weniger für diese in Was das Leben für mich bedeutet, 1906 verfasste Meinung. So bin ich in die Arbeiterklasse zurückgekehrt, da wo ich geboren wurde und hingehöre. Ich habe keine Lust mehr hochzusteigen. Das mächtige Gebäude der Gesellschaft, das über meinem Kopf ragt, verbirgt kein Vergnügen mehr in meinen Augen. Die Grundsteine des Gebäudes sind es, die mich interessieren. Dort gebe ich mich damit zufrieden zu arbeiten, den Hebel in der Hand, Schulter an Schulter mit denjenigen Intellektuellen, Idealisten und Arbeiterinnen, die ein Klassenbewusstsein besitzen, um von Zeit zu Zeit kräftig mit dem Brecheisen zu hauen und das ganze Gebäude zu erschüttern. Eines Tages werden wir noch ein paar Hände und Hebel mehr haben, mit denen wir arbeiten können, und dann werden wir es stürzen, zusammen mit all seinen verfaulten Leben und unbestatteten Toten, seinem monströsen Egoismus und seinem niederträchtigen Materialismus. Dann werden wir den Keller putzen und ein neues Zuhause für die Menschheit aufbauen, in dem es keine Empfangsräume mehr geben wird, aber in dem alle Räume hell und luftig sind und in dem die Luft, die wir atmen, sauber, edel und lebendig sein wird. Ausbeutung, die gibt es heute immer noch, das ist Fakt. In Bezug auf Uran zum Beispiel. Wir profitieren von einer Energie, die wir in Afrika finden und die uns nicht gehört. Eine Form der Kolonialisierung besteht noch immer. Wir beuten ihre Ressourcen weiter aus und sie leben weiterhin in einem beklagenswerten Elend. Einige halten es vielleicht für sinnvoll, humanitäre Arbeit zu leisten, ihnen zu helfen, um ein gutes Gewissen zu haben, obwohl es gerade unsere Privilegien sind, die Ursache ihrer Probleme sind. Das war's, ich bin fertig.
Gut, vielen Dank, Herr Angeklagter. Wie ist es denn? Verfügen Sie aktuell über eine Arbeit? Bitte bleiben Sie
hat das, was ich gerade gesagt habe, überhaupt nichts genutzt. Es kommt natürlich darauf an, was Sie Arbeit nennen.
Verfügen Sie über eine Tätigkeit, die Ihnen ein Einkommen verschafft. In Frankreich nennt man das Arbeit.
Das Wort Arbeit bedeutet im Wesentlichen Foltern.
Genau, wir werden alle gefoltert. Die Polizisten werden gefoltert, die Journalisten werden gefoltert, ich werde gefoltert. So, noch einmal. Verfügen Sie über eine Tätigkeit, die Ihnen ein Einkommen verschafft. Welche finanziellen Mittel haben Sie? Sie sind 22 Jahre alt?
Also in dieser Hinsicht habe ich ab und zu Mitfahrgelegenheiten organisiert und es hat mir ermöglicht, mein Auto zu füllen, um ein bisschen Geld zurückzukriegen. Und letzten Sommer, da hatte ich so einen Job in einer Fruchtsaftfirma. Da bin ich irgendwie übers Wochenende in so einer kleinen Plastik-Erdbeere rumgelaufen, habe den Leuten Smoothies verkauft und das hat mir ermöglicht, ein bisschen was aufzubessern. Also 100 Euro habe ich am Tag dafür gekriegt. Okay,
ich lese, Sie hatten ein Jurastudium angefangen, oder? Im ersten Jahr?
Ja, aber es ist ein wenig eigenartig. Als ich noch das Gymnasium besuchte, hatte ich einen Dokumentarfilm geschaut. The Children of Summerhill gibt es bei YouTube auch. Der Film hat mich ziemlich beeindruckt. Es hat mich sehr berührt. Ich habe verstanden, mir wurde zwar gesagt, dass es zu meinem eigenen Besten ist, wenn ich zur Schule gehe, aber zugleich wurde mir die Entscheidung abgenommen, das zu tun oder nicht. Und so habe ich dann in der Oberstufe beschlossen, aufzuhören, es abzubrechen und etwas anderes zu machen. Da habe ich eine juristische Ausbildung angefangen und deren Abschluss entspricht so einem Rechtsabitur, kennen Sie vielleicht. Und ja, während der Ausbildung, nach einer intensiven Woche des Lernens, kommen morgens früh um 6 Spezialeinheiten bei mir vorbei, die GSI, und zwar, weil sie mich einer Computersabotage bezichtigten. Ja, es ist so, im Prinzip, als wir angefangen haben mit dieser Ausbildung, da gab es eine Lesung zu Napoleon und ich fand das alles ganz spannend. So vor über 150 Jahren wurden Referende eingeführt, Volksentscheide in Frankreich, eigentlich eine sehr demokratische Sache. Und ja, dann habe ich gedacht, ach, ich schreibe jetzt meine Arbeit einfach und habe angefangen zu recherchieren, kannte damals Tor und VPN auch noch nicht und so. Wir haben angefangen zu recherchieren und mich dafür interessiert, was denn der Landtag der Mys so treibt, weil die haben es halt einfach abgelehnt, ein Referendum durchzusetzen, obwohl das eigentlich verfassungsmäßig so vorgesehen ist. Genau, und dann kamen halt diese Herren in der Früh bei mir vorbei. Ein Antiterrorgesetz wurde angewendet, ich musste 48 Stunden in Gewahrsam und habe dann noch jede Menge Stress im Anschluss gehabt. Das ist einfach, ja, hat so ein bisschen einen Knick im Prinzip da reingebracht und ja, im Endeffekt war der Hintergrund eigentlich nur, dass ich mich für Bühr interessiert habe und über die mangelnde Demokratie in diesem Parlament mich informieren wollte, sagen wir mal so.
Haben Sie diese Ausbildung denn dann abgeschlossen?
Ja.
Okay. Also Ihre Akte ist auf dem neuesten Stand, da wir im März in Paris eine Verurteilung für eine Geldstrafe in Tagessätzen haben. Ich habe hier heute also ein leeres Strafregister vor mir liegen. Herr Angeklagter, gibt es Angaben über Ihre Persönlichkeit? Sind Sie verheiratet, in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft? Haben Sie Kinder?
Nein.
Okay, ich fasse nochmal zusammen. Wenn Sie hier sind, dann deshalb, weil die Polizei am 18. Februar eine Gruppe von Demonstrantinnen sah, die mit der eingezäunten Anlage von Andra in Berührung kam, sage ich mal. Ein maskiertes Individuum hat sich ein wenig abseits bewegt und hat den Zaun mit einer Schneidzange zerschnitten. Die Gendarmen näherten sich ihm, hielten ihn an. Offensichtlich waren Sie das.
Es hat den Anschein, als dass ich das gewesen sein muss, ja.
Okay, Sie haben also eine Schneidzange genommen und den Zaun zerschnitten.
Ja, aber auf den Bildern, da erkenne ich mich nicht so richtig wieder. Also was die Bilder, die da verwendet wurden, um mich zu identifizieren, also die Schneidzange, glaube ich, ist das auf jeden Fall schon, aber also die Menschen da auf den Bildern, da komme ich jetzt nicht, also ich bin sicher, dass das nicht ich bin.
Okay, Sie werden wegen Sachbeschädigung, Widerstand und Beleidigung, Beteiligung an einer Zusammenrottung strafrechtlich verfolgt. Die Gendarmen sagen, dass Sie mit Gewalt Widerstand geleistet haben, als Sie versucht haben, Sie festzunehmen. Geben Sie zu, dass Sie versucht haben, zu entweichen?
Was hätten Sie an meiner Stelle getan?
Sie werden nicht wegen vorsätzlicher Gewalttaten gegen die Gendarmen strafrechtlich verfolgt. Ich muss Sie auch daran erinnern, dass ein Widerstand eine niedrigere Stufe ist. Das bedeutet, sich lediglich dem Eingriff widersetzt zu haben, ohne jedoch eine gewaltsame oder aggressive Tat begangen zu haben. Sie geben also zu, dass Sie versucht haben zu entweichen.
Von mir aus.
Und Sie geben auch zu, trotz der Aufforderungen, die gemacht wurden, um die Zusammenrottung aufzulösen, in der Menge geblieben zu sein.
Nun, Es ging einfach darum, zu vermeiden, verhaftet zu werden, wie es jeder andere auch tun würde, wenn er gerade einen Zaun frisch durchgetrennt hat. Wenn ich die gleiche Straflosigkeit diejenigen, die den Wald zerstören, genießen würden, dann könnte ich mir vorstellen, hätte ich es mit mir geschehen lassen.
Ja, Sie werden verhaftet. Die Gendarmen sagen, dass das Individuum weiterhin Widerstand leistet. Er ist gefesselt. Man sagt ihm, dass er aufstehen soll. Er weigert sich mehrfach. 4 Personen werden benötigt, um ihn zu dem Kriminalpolizeioffizier zu tragen, der Sie dann in Gewahrsam nehmen wird. Geben Sie zu, Herr Angeklagter, dass man Sie tragen musste.
Nun, während der Festnahme drückte ich meine Empörung über dieses Projekt aus und ja, die sind dann nicht so richtig gut mit klargekommen. Die Ordnungshüter haben irgendwie sich das zwar angehört, aber im Endeffekt haben sie mich dann völlig unverhältnismäßig zu Boden gedrückt. Kommissar Dubois war ja dabei, der ist noch zu Boden gegangen, hat mich gewürgt. Ich habe auch vom Arzt attestierte Würgemerkmale von dieser Festnahme. Das hat irgendwie stattgefunden, weil ich mit den Menschen geredet habe. Das habe ich auch wieder überhaupt nicht verstanden.
Das war also die Schneidzange, die Sie benutzt haben, die wir auf den Bildern gesehen haben? Es wird im Heimwerkerbereich als Bolzenschneider bezeichnet. Okay, wenn es dann keine Fragen mehr gibt, hat die Anwältin des Geschädigten von Arnoir das Wort. Bitte schön.
Also entschuldigen Sie, ich habe hier das Gefühl, wir stehen vor einem Zirkus der Justiz.
Wir hören Sie nicht.
Ich spreche ja auch mit dem Präsidenten und der Jury und er kann mich ja wohl sehr gut hören.
Es ist aber sein Prozess und er hat das Recht zu hören, was passiert. Er hat Hörprobleme.
Genau, es ist die ganze Zeit so. Ich kann die Stimme erheben, so sehr ich will. Wir machen heute wie... Ich werde ein bisschen mehr in Ihre Richtung sprechen. Dann können Sie mich gleich besser hören. Geht es denn jetzt?
Wir hören Sie, Herr Anwalt.
Danke, 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 Herr Vorsitzender. Das bestätigt, was ich Ihnen schon sagen sollte. Man hat wirklich das Gefühl, in dieser Akte, Herr Verteidiger Ambroselli hat vielleicht auch Hörprobleme.
Können alle hören, das ist jetzt in Ordnung für Sie. Okay, dann sind wir jetzt alle ganz Ohr und bitte fahren Sie fort.
Danke, danke sehr, Herr Vorsitzender. Das bestätigt, was ich Ihnen sagen wollte. Ich habe den Eindruck, dass die Justiz hier zu einem Zirkus wird. Das wird Ihnen übrigens ganz unverblümt gesagt, Herr Vorsitzender, wenn Ihnen erklärt wird, dass Sie eine Gerechtigkeit sind, die nichts mehr als ein Name ist. Dass Sie im Dienste eines Staates stehen, der keine Gerechtigkeit herstellt. Sie beschützen die Mächtigsten zum Nachteil der weniger Mächtigen. So, ich kann mir das alles schon anhören. Wir haben es schon verstanden. Wir sind kurz vor dem Parlamentswahn und wir haben den Diskurs der Linkspartei ja schon gehört. Ich kann schon hören, wir die Arbeiter in ein System, das völlig verfault ist. Denn letztendlich ist es doch ein bisschen so, alles hier verfault. Aber irgendwann muss ich auch sagen, dass es ein Glück ist, dass es Menschen gibt, die arbeiten und die diese Gesellschaft funktionieren lassen. Und dass es diese Gesellschaft erlaubt, den Armen Sozialhilfe zu geben, ohne dass diese arbeiten müssen. Wahrscheinlich deswegen, weil Arbeit ja Folter ist. Aber in Bezug auf diese Geschichte, die uns heute hier beschäftigt, ist das ja komplett nebensächlich. Eine Geschichte, Entschuldigung, Herr Vorsitzender, und da macht es mir besonders schwer, hier völlig neutral zu bleiben, insbesondere, wenn ich diese Art von Diskursen höre, die dazu noch vollkommen inkohärent sind. Aber das sei mal eine andere Debatte. Denn das, was ich in der mir hier vorliegenden Akte lese, das lässt mich hellhörig werden. Und zum Glück leben wir in einem Land, in dem man das Recht hat, seine Meinung zu äußern. Diese Freiheit ist wichtig, ebenso wie die Freiheit zu demonstrieren. Nur hört die Freiheit da der einen da auf, wo die Freiheit der anderen anfängt. Und die Freiheit zu demonstrieren ist eben nicht die Freiheit, alles kaputt zu schlagen, egal zu welchem Preis.
Was mit der Freiheit in der Möse zu leben?
Sie haben nicht das Wort, Herr Angeklagter, Sie werden es am Ende der Versammlung.
Danke, Herr Vorsitzender, danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte Sie nur daran erinnern, dass die Andra, die ich hier vertrete, Aufgaben von allgemeinem Interesse wahrnimmt und auch genau zu diesem Zweck gegründet wurde. Denn wir sind damit beauftragt worden, hochradioaktive Abfälle zu entsorgen, von denen die meisten ja schon bereits produziert wurden. Diese Aufgabe kann zwar angefochten werden, aber sie ist halt nach äußerst wichtigen Studien, die in Zusammenhang mit den Ländern, die eben dieses System eingeführt haben, in Auftrag gegeben worden. Und ich höre es jetzt schon. Herr Vorsitzender, Sie werden mich bestrafen, weil ich kein Mächtiger bin und nicht die Mittel habe. Herr Vorsitzender, Sie haben bei dieser Art von Aktion meiner Meinung nach bereits in mehrfacher Hinsicht Nachsicht walten lassen. Ich meine, vor ein paar Monaten saßen wir hier vor diesem Gericht und Sie haben lediglich eine Bewährungsstrafe verhandelt. Sie haben die vorgeladene Person damals befragt, ob sie gemeinnützige Arbeit leisten wollte. Und Sie haben klare, scharfe, präzise Verweigerung bekommen. Es kommt nicht in Frage, dass ich gemeinnützige Arbeit leiste. Sie haben da Nachsicht walten lassen. Und die Verteidigung, die wird jetzt vielleicht noch sagen, dass das überhaupt nicht der Fall sei. Ich denke aber, dass Ihre Gerichtsbarkeit in diesem Bezug mal mehr Strenge zeigen sollte. Weil hier die Gewaltstufe, die wir erleben in der Möß, ständig steigt. Und dann sagt man Ihnen auch noch, ich habe kein Geld. Mit anderen Worten, es ist mir einerlei, was Sie tun und zu welchem Satz Sie mich verurteilen. Ich bin ja nicht derjenige, der bezahlen muss. Also ja, in der Tat ist dieser Herr nicht derjenige, der bezahlen wird. Es sind die gefolterten Arbeiter. Ich meine, da gibt es Ungereimtheiten in Ihrem Diskurs. Ich erstelle mal heute die Belege. Der Schaden ist äußerst schwerwiegend. Einer der schwerwiegendsten, die die andere erleiden musste, das sind über 44.561 Euro.
Was ist mit der Mauer?
Der Angeklagte hat teilgenommen und sich auf frischer Tat ertappen lassen, als er den Zaun geschoben, entfernt und vollkommen beschädigt hat. Und das schließt im Zusammenhang mit der Möß einiges mit ein, weil wir hier tatsächlich anfangen, sie kennenzulernen. Auch hier sind Ihre Reden voller Widersprüche. Das Gebäude, das an dem Tag von den GegnerInnen des Projektes angegriffen wurde, ist übrigens ein Forschungsgebäude mit dem Zweck, Umweltproben zu konservieren. Mit anderen Worten also etwas, was die Umwelt fördert. Der Zaun wurde niedergerissen und Steine wurden geworfen. Fenster wurden zerstört. Der Angeklagte hat auch an dieser Aktion teilgenommen. Und dies muss endlich ein Ende nehmen. Sie müssen verstehen, dass man zwar das Recht besitzt, seinen Unmut einem Projekt gegenüber äußern zu können, aber weder um jeden Preis noch unter allen Bedingungen. Und deshalb fordere ich, dass die Andra für den entstandenen Sachschaden in Höhe von 44.561 Euro entschädigt wird. Und des Weiteren fordere ich einen symbolischen Euro für sämtliche Unannehmlichkeiten, die mir entstanden sind. Verfahren, Einreichung von Beschwerden, Vorbesprechung mit der Polizei und so weiter und so fort. Dieser ist symbolisch. Aber wir müssen hier meiner Meinung nach langsam mal verstehen, dass es Konsequenzen gibt, die durch die vorliegenden Unternehmensrechnung, die mir hier vorliegt, quantifiziert und begründet wurde. Des Weiteren fordere ich die Zahlung von 800 Euro gemäß Artikel 475a gemäß der Strafprozessordnung. Ich wiederhole noch einmal, Freiheit zu demonstrieren, ja, Freiheit zu randalieren, nein, denn das Gesetz gilt hier für alle, bitte. Danke, ich bin fertig.
Okay, setzen Sie sich. Vielen Dank, Herr Anwalt. Dann hat jetzt die Staatsanwaltschaft das Wort.
Danke. Die drei Straftaten, die den Angeklagten vorgeworfen werden, sind unbewaffnete Teilnahme an einer Versammlung, nachdem zur Auflösung aufgefordert wurde, Vermummung, Widerstand und gemeinschaftliche Sachbeschädigung. Er hat an einer Zusammenrottung teilgenommen, er gesteht es, wir haben Beweisfotos. Selbst wenn er angibt, auf diesem nicht zu erscheinen, sind die Polizisten in ihren Aussagen klar. Es wurde zur Auflösung aufgefordert. Die Polizisten haben sich klar und deutlich ausgedrückt und die Gruppe hat sich nicht aufgelöst. Diese Strafbestände sind daher erfüllt. Für die gemeinschaftliche Sachbeschädigung sind die Polizisten auch in ihren Aussagen klar. Der Angeklagte hat einen Sachschaden verursacht durch gemeinschaftliches Rütteln am Zaun. Er benutzte dann diesen Bolzenschneider, um den Zaum zu trennen. Auch wenn er an diesem Zeitpunkt alleine war, war er zuvor mit weiteren Personen in Kontakt und hatte aktiv fremdes Eigentum beschädigt. Dieser Strafbestand ist daher auch erfüllt. Was den Widerstand betrifft, so erscheinen mir die Beweise im vorliegenden Fall nicht ganz klar zu sein. Wir sprechen von einem strengen Widerstand. Nun zur Verhängung der Strafe. Ja, das Strafgesetzbuch sieht vor, dass bei der Verhängung einer Strafe das Profil oder zumindest die Persönlichkeit des Einzelnen berücksichtigt werden muss. Was seine Persönlichkeit betrifft, so fasse ich mich kurz. Er verfügt über ein Strafregister, das keine Verurteilungen aufweist, auch wenn zwei Berufungsverfahren laufen. Dies ist also keine Premiere für den Angeklagten. Ich werde viel ausführlicher auf die Umstände der Straftat zurückkommen, denn diese müssen berücksichtigt werden. Es gibt dieses Projekt zur Entsorgung radioaktiver Abfälle, aber Sie sitzen definitiv nicht hier, um dieses im Guten wie im Schlechten zu beurteilen. Sie sind nicht hier, um diejenigen zu verurteilen, die sich empören. Sie sind hier, um über Handlungen und Straftaten zu urteilen. Und die, die hier begangen wurden, sind besonders inakzeptabel. Angesichts der Unterlagen, die von Herrn Ambroselli vorliegen, gehe ich davon aus, dass er Ihnen von der Gewalt erzählen wird, die am 16. Juli 2016 begangen wurde. Ich möchte die Dinge strukturieren. Wir haben eine Demonstration. Auf den Fotos sehen wir sehr deutlich eine Gruppe von 300 oder 400 Personen mit vermummten Gesichtern, die auf den Standort von Andra und auf diese Schulbibliothek zusteuern. Die Polizisten, die da sind, um die Andra zu verteidigen, fordern diese zur Auflösung auf. Das bleibt wirkungslos. In ihren Aussagen sind sie eindeutig. Infolgedessen verwenden sie die für ihre Tätigkeit unbedingt notwendigen Mittel, wie etwa Tränengas, um die Demonstranten zu zerstreuen. Und das wird vom Gesetz erlaubt. Und wie antworten die Demonstrantinnen darauf? Mit dem Werfen von Molotow-Cocktails und Steinen. Mit Hilfe von Schleudern, die, wie sehen es auf den Bildern, keine Schulhofschleudern sind, sondern Steine von großer Größe. Und Polizistinnen, die zur Auflösung ihrer Mission da sind und diese Demonstranten um nichts gebeten haben, großen Schaden zuzufügen. Es ist ein Glück, dass es keine Verletzten gab, zumindest keine Schwerverletzten unter den Polizistinnen. Aber es hätte viel schlimmer kommen können. Der Sachschaden war sehr schwer. Wir sprechen von 44.000 Euro. Wenn wir uns die Zahlen an Demonstrantinnen, die ihre Gesichter maskiert hatten, genauer ansehen, sehen wir, dass sie nicht da sind, um friedlich zu demonstrieren und ihre Ideen zu unterbreiten. Nein, sie sind da, um Gegenstände und Polizistinnen zu zerstören. Und das ist völlig inakzeptabel. Selbstverständlich gilt das Recht zu kämpfen. Genauso wie das Recht gilt, seine Ideen zu bekunden. Aber unter Beachtung der Vorschriften und vor allem nicht durch die Begehung von Straftaten. Ich bitte Sie daher, ein Urteil zu fällen mit Ausnahme des Widerstandes und beantrage eine 10-monatige Haftstrafe, einschließlich einer 5-monatigen Haftstrafe auf einfache Bewährung. Ich weiß, dass das Vorstrafenregister vom Angeklagten keinerlei Verurteilung aufweist, aber der Sachverhalt wiegt schwer. Zur Erinnerung. Bei Landfriedensbruch drohen 3 Jahre, bei gemeinschaftlicher Sachbeschädigung 5 Jahre, unter Berücksichtigung der Umstände. Ich fordere dies auch, um ein Exempel zu statuieren, denn man muss vorbildlich sein. Deshalb bitte ich um diese Strenge, damit unsere lieben morsianischen Demonstranten ein wenig Angst bekommen und ihre Aggressivität zügeln können.
Niemals! Niemals!
Und damit Sie Ihre Ideen auf eine friedliche Art verteidigen, beantrage ich auch ein 3-jähriges Aufenthaltsverbot in der MÖS. Danke.
Ich würde kurz erstmal eine kurze Pause, 5 Minuten oder 4 Minuten oder so, sagen können.
Antrag auf 5-minütige Pause. Dem Antrag sei stattgegeben.
Petite voiture, ce pieu de bois auquel nous sommes.
Herzlich willkommen zurück. Wir führen die Anhörung fort. Ich habe Sie gehört, Frau Staatsanwältin. Vielen Dank für die Ausführung und übergebe nun das Wort an Herrn Ambroselli, Anwalt des Angeklagten.
Ja, mein Genosse leugnet nicht, dass er den Zaun des Ökotheks durchschneiden wollte. Sie können vielleicht deswegen davon ausgehen, dass es eigentlich ganz offensichtlich ist, dass das zu Verurteilungen führen wird. Das ist aber nicht der Fall, denn diese Beschädigungen, sie zeichnen sich durch ganz bestimmte Umstände aus und diese Umstände, sie müssen, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, berücksichtigt werden. Diese Umstände sind ein Zustand der Notwendigkeit. Ja, es war notwendig, so seltsam es vielleicht gewisse Leute im Raum auch erscheinen mag, diesen Zaun zu beschädigen. Ein Gesetzestext wie das Artikel 122.7 des Strafgesetzbuches, das gibt es in aller Rechtsordnung und es bezieht sich auf ein übergeordnetes Interesse, das unter bestimmten Umständen einen Verstoß gegen das Gesetz rechtfertigen kann. Es ist eine Art Ventil, das die Gesellschaft und die Gerichte erlaubt, keinen völlig legalistischen Kurs bis hin zu Absurdität beizubehalten. Ja, ich zitiere diesen Gesetzestext. Eine Person, die angesichts einer akuten und unmittelbaren Gefahr, die sich selbst, andere oder Eigentum bedroht, eine notwendige Handlung zur Rettung der Person oder die des Eigentums vornimmt, ist nicht strafrechtlich verantwortlich, seitdem es besteht ein Missverhältnis zwischen den eingesetzten Mitteln und die Schwere der Bedrohung. Ja, wie schwer wiegt denn die Bedrohung in unserem Fall? Auf der einen Seite haben Sie einen ganz normalen Zaun,
das weder Interesse noch Ansehen oder Charme besitzt. Und auf der anderen Seite haben sie eine Atomindustrie, die eine Todesindustrie ist und mit dem CGO-Projekt verbunden ist. Wir sprechen hier von der Vergrabung radioaktiver Abfälle, deren Schädlichkeit für Millionen von Jahren tödlich sein wird. Was heißt, dass sie Tausende von Generationen betrifft. Ja, in keiner Aktion wäre der Zustand der Notwendigkeit besser zu treffen als hier. Das, was hier auf dem Spiel steht, steht über mein Genosse und ihrem Gericht. Es steht selbst über der Fortbestehung der Zivilisation und die der Menschheit. Was auf dem Spiel steht, ist kolossal und überrollt und wiegt so schwer wie die Unverhältnismäßigkeit von CGO. Die andere, die erklärt uns heute mit der gleichen Ernsthaftigkeit, die sie damals an den Tag legte, als Fässer in den Ärmelkanal geworfen wurden, dass sie alles in ein Loch stecken wird und dass alles gut verlaufen wird. Sie erklärt uns, dass sie alle Milliarden hineinstecken wird, die nötig sind. Aber nach mir der Flut und die Katastrophe wird eintreten, zwangsweise. Vielleicht sogar schon während der Baustelle. Sie ist zudem bereits eingetreten, mit diesen beiden Toten, obwohl die Steuern noch nicht einmal geöffnet wurden. Vor sich haben sie eine nihilistische Industrie mit dem großen Ziel, dem zugrundeliegenden großen Wunsch, das menschliche Dasein zu verändern, indem sie es von seinem physiologischen Teil erleichtert und von all dem, was ihn tief zu anderen Lebewesen verbindet. Zu Obst, Gemüse, Bäume, Hühner, Vögel, Fische. Ihr metaphysisches Projekt zielt darauf ab, den archaischen Menschen, das heißt jeden von uns, zu vernichten. Sie will den Übermenschen fordern, aber nicht den Nietzsches, sondern ein, frei von Fleisch und jeglicher Sensibilität, zweifelfrei, immer sicher von sich selbst, ohne jegliches Mitgefühl. Ein Mensch ohne Körper, ein rein und mit einer Art idealen Maschinenkörper ausgestatteten Geist, unverwundbar, unter anderem gegenüber jeglicher Radioaktivität. Das heißt, ein Anti-Menschen. Profitabel, effizient, gefühlslos, mächtig, ohne Grenzen, ohne Schwäche. Diese mörderische Logik ist nichts anderes als die Vernichtung des Lebenden. Zugegeben schnell mit der Atombombe, zugegeben langsamer mit diesen Atomkraftwerken, die in Tschernobyl, Fukushima, und vielleicht auch hier explodieren. Ja, um auf das zurückzukommen, was meine Kollegin und die Staatsanwaltschaft gesagt haben, es gibt Gesetze, die eingehalten werden müssen und sie haben den Demonstranten gegenüber schon genug Nachsicht gezeigt. Deshalb muss mit Strenge gehandelt werden. Ja, meine Kollegin erklärte auch, dass im Zivilverfahren Entscheidungen getroffen wurden, die die andere respektieren wird. Ja, und die Staatsanwaltschaft hat uns auch gesagt, die Polizei ist da, um die Andra zu verteidigen. Ja, es stimmt. Sie haben die illegale Arbeit der Andra in dem Wald Bleu beschützt. Ja, es stimmt. Die Gendarmen haben die Waffen der Andra geschützt, die unsere Genossen am 16. Juli 2016 verprügelt haben. Am 22. Juni 2016 wurde eine Beschwerde wegen illegaler Rodung eingereicht. Und? Haben Sie seitdem den Direktor der Andra vor sich sitzen sehen? Monsieur Abadi vielleicht? Monsieur Bayer? Monsieur Hans? Wir haben eine Klage gegen die Andra, wegen des Baus der Mauer eingereicht. Ist die Andra vor Ihnen erschienen? Eine weitere wurde wegen der Gewalt gegen unsere Genossen eingereicht. Diese Klage wurde ohne weitere Maßnahmen wegen unbekannter Täter abgewiesen. Und in der Akte steht überhaupt nichts. Und man erzählt uns etwas von fairer Gerechtigkeit, von Gesetzen, die auf sämtliche Ebenen der Gesellschaft respektiert werden müssen. Egal ob reich oder nicht, die Justiz bleibt gleich. Wie kann man so etwas glauben? Wie kann man solche Unwahrheiten aussprechen? Wir befinden uns in der Karikatur einer Klassenjustiz. Die Andra wird sämtliche Werkzeuge des Staates auf den karikaturhaftesten Weg zur Verfügung gestellt. Und das, obwohl die Andra gegen die Rechtsstaatlichkeit verstößt, obwohl der Staat der Erste wäre, der Gesetze Folge leisten sollte. Also sagen Sie uns heute nicht, dass man hart gegen Anti-Atom-Aktivisten vorgehen muss. Ja, es ist schlimm, dass der Staat die Rechtsstaatlichkeit nicht respektiert. In gewisser Weise ist es aber Logik.
dann der Staat ist Anteilshaber der Antrag und verkörpert auch den technologischen und kapitalistischen Exzess unter den Flaggen eines gemeinsamen Interesses, das übrigens niemals Gegenstand einer Debatte mit den Betroffenen gewesen ist. Also ja, hier gelten bestimmte besondere Umstände. Sie müssen daher der Zustand der Notwendigkeit hier anerkennen. Zudem kann eine Person nicht auf ihre Arbeit, ihr Einkommen und so weiter reduziert werden. Vor sich haben Sie jemanden sitzen, der Arbeit von allgemeinem Interesse täglich leistet. Und das genauso wie diejenigen, die ihn umgeben, die ihr Privatleben und ihren sozialen Status in Klammer setzen, um ein intensives Leben an einen Ort zu führen, an dem die Zerstörung der Natur vielleicht am deutlichsten und die Spannung vielleicht am offensichtlichsten ist. Es wäre vergeblich, seine Geste vom 18. Februar als radikalen Ausbruch von Vergänglichkeit, Isolation und Verzweiflung zu betrachten. Der Abriss der Zorns der Ethik war in erster Linie eine kollektive Tat von 400 Menschen, die mit der langen und oft tragischen Geschichte alle Taten des Widerstandes einhergeht, von den gleichen Ansprüchen und dem gleichen wunderschönen Streben getrieben werden, die Händler aus dem Tempel des Lebens zu verjagen, die Verfestigung der Katastrophe zu verhindern, das Voranschreiten der Zerstörung zu stoppen, intensiv zu leben, ohne regiert zu werden, zu kämpfen und zu lieben, ohne zu zählen, ohne Angst davor, die innere Hürden zum Ausbruch der nackten Wahrheit zu bewältigen, ohne Furcht vor dieser unermüdlichen und tragischen Repression gegen diejenigen, die es wagen, das, was sie lieben, mit ihrem Leben zu verteidigen. So ist, wie unsymmetrisch die Machtverhältnisse auch immer sind, und sie sind als Bürger besonders stark, jede Handlung des kollektiven Widerstandes eine Kostbarkeit, weil sie die Wahrnehmung der kollektiven Kräfte ermöglicht, die uns durchdringen, uns tragen, uns überrumpeln. Ja, vor Ihnen sitzt ein Dichter. Hier ist Gedichtband, was er geschrieben hat.
Sie sind der Autor.
Ja.
Ich wusste gar nicht, dass Sie Dichter sind. Wieso haben Sie denn das nicht gesagt, Angeklagter?
Das ist jetzt wirklich was sehr Intimes. Und ich glaube, jeder ist Dichter.
Sie gelten zu diesem Zeitpunkt noch als unschuldig. Wenn Sie zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werden sollten, wären Sie dann bereit, die Strafe in Form von gemeinnütziger Arbeit abzuleisten?
Das lehne ich entschieden ab. Ich habe das Gemeinwohl niemals angegriffen.
Aber hier auf Seite 29 Ihrer Sammlung sagen Sie, ich werde nur für die Menschheit arbeiten. Tierschutzvereinen und so weiter zugute.
Keine Sorge, Frau Richterin. Ich werde mich selber dafür entscheiden, gemeinnützig tätig zu sein. Ich verweigere mich dieser Flucht vor der Realität, der Sie gegenüberstehen, die zu akzeptieren. Die Realität, mit der Sie konfrontiert sind, ist, ob Sie mich einsperren oder nicht. Diese gemeinnützigen Arbeitsstunden, das ist eine Art Flucht, ein Ausweg für uns beide. Wenn ich im Tierschutzverein arbeiten möchte, dann werde ich es tun. Und für mich war die Zerstörung dieses Zaunes mehr am Gemeinwohl orientiert als ihr Aufbau. Die Zerstörung dieses Projektes würde im Gemeinwohl erfolgen.
Haben Sie noch etwas hinzuzufügen?
Ja, ich wollte daran erinnern, dass die Polizei überall ist. Sie ist immer da, auch ohne Grund. Vor kurzem wurde ein Picknick im Wald organisiert. Die Bewohnerinnen des Dorfes mussten alle einer Personenkontrolle unterzogen werden. Jeder Einzelne. Und zwar, um an einem Picknick teilzunehmen. Ja, in Bezug auf die anderen Verfahren. Ich wurde für den Computerangriff ja bereits verurteilt zu einer 4-monatigen Bewährungsstrafe. Und das macht mit der DGSI. Sie kam wieder zu mir, um mich erneut vorzuladen. In Bezug auf eine andere Website, die ebenfalls gehackt wurde, obwohl sie Teil der gleichen Unternehmung war. Deshalb wurde ich von einem Pariser Gericht freigesprochen, nach dem Prinzip non bis idem. Man kann nicht zweimal wegen derselben Sache verurteilt werden. Nun reden wir nicht weiter darüber. Zu diesem Verfahren, was den niedergerissenen Zaun betrifft. Also die Staatsanwaltschaft denkt, dass es genauso ist wie mit einem gewöhnlichen Wohnhaus. Ich lehne diese Ansicht entschieden ab. Die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit ist zu betrachten. Menschen leben in dieser Gesellschaft und wissen ganz genau, dass sie nicht davor fürchten müssen, dass Menschen jetzt ihren Zaun durchknicken. Zwischen beiden gibt es einen gewaltigen Unterschied. Die Staatsanwaltschaft hat auch erklärt, dass wir mit friedlichen Mitteln demonstrieren sollen. Aber es gibt keine friedliche Demonstration mit der UNRWA. Kam die Endlageragentur etwa nach Möse in Frieden? Das glaube ich nicht. Ideen müssen friedlich verteidigt werden. Können Sie sich an den Tag erinnern, als UNRWA in den Wald kam? Leute waren an eine Barrikade gebunden, um sie zu verteidigen.
um zu verhindern, dass die Arbeit gegen den Wald fortgesetzt wird. Ein Ingenieur der Endlageragentur kam und goss eine Flasche Benzin über die Demonstrantin. Das lief sogar im Öffentlich-Rechtlichen. Sie wussten nicht, dass gefilmt wurde. Ein Zigarettenstummel hätte gereicht, um ein menschliches Desaster auszulösen. Wobei Diandra das menschliche Desaster so sehr verkörpert, dass diese Vorstellung mir nicht mehr in den Sinn zu kommen scheint. So wie es der Fall war, als Wachen mit Stöcken auf Menschen einschlugen. Sie scheuen sich nicht davor, in ihrer Unmenschlichkeit Waffen einzusetzen. Mir wird vorgeworfen, die Zäune angegriffen zu haben. Tja, die Absicht war es, die materielle Struktur kaputt zu machen, nicht die Polizei. Aber das Problem ist, dass die Polizei sich immer vor die materielle Struktur stellt. Es ist bedauerlich, zu diesem Punkt zu kommen, aber viele der Kämpfe wurden durch Konfrontation gewonnen. Vom Widerstand wird geredet, ich soll Widerstand geleistet haben, obwohl es keine Gewalt gibt. Inzwischen wurde ich noch nebenbei von dem Oberkommissar Dubois gewürgt und dieser Tat wird nichts folgen. Denn es geht um das Wort eines Polizisten gegen das Wort eines Demonstranten. Kennt ihr schon? Wissen doch, wie das ausgeht. Ein Video, welches die Tat zeigt, das wäre nötig gewesen. Nun eine weitere Sache, die Ihnen vielleicht in den Sinn gekommen ist. Man kann ja gegen das Projekt sein, aber irgendwas muss ja letztendlich mit dem ganzen Atommüll passieren. Erstens, ich kann schwer die Anwesenheit dieses ganzen Mülls leugnen. Und so finde ich es traurig, dass wir nie gewusst haben, was wir mit ihm machen sollen. Wir haben sie in Somalia weggeworfen, wir haben sie im Meer versenkt und so weiter. Und es sind diese verantwortungsbewussten Menschen, die sie nun verwalten. Meiner Meinung nach ist es eine Schande, dass sie sich darum kümmern. Ich habe nämlich kein Interesse, mit ihnen zu verwalten. Sie geben 30 Millionen Euro pro Landkreis auf, jährlich. Ich glaube nicht, dass dieses Geld ein Anreiz für Zustimmung sein soll. Ich würde es vorziehen, wenn es in der alternativen, unabhängigen Forschung eingesetzt würde. Ich möchte auch die Lügen derer hervorheben, die diese Abfälle erzeugt haben, die Tschernobyl-Wolke, die ja an der Grenze angehalten ist, verursacht haben. Es wird langsam Zeit, dass diese Leute zur Rechenschaft gezogen werden. Ich habe mir auch die Förderungsformulare durchgelesen von ihren JIP-Zuschüssen, wie man denn da rankommt, um sie zu beantragen. Und hier habe ich gelesen, in Bezug, könnten Sie gerade mitschauen, dass in Bezug auf Artikel 11.542.11 vom Umweltgesetzbuch in Verbindung mit Artikel 13 vom GMP, in jedem der Landkreise, in dessen Hoheitsgebiet sich der gesamte oder ein Teil des Umfangs eines unterirdischen Labors oder geologischen Tiefenlagers befindet, wird eine Vereinigung öffentlichen Interesses gegründet, mit dem Zweck, die Ausrüstung zu verwalten, die Niederlassung und den Betrieb des Labors oder Endlagers fördern oder erleichtern kann. Tja, ich meine, dass der Zaun ganz genau in diesen Rahmen fällt und dass der JIP die Reparatur durchaus finanzieren könnte, wenn sie denn für sinnvoll erachtet wird. Ich komme zum Schluss. Keine Gegnerin dieses Projektes wird jemals eine Träne an dem Tag vergießen, an dem die Strukturen der Endlageragentur zerstört werden. Es wäre Gewalt, dieses todbringende Projekt weiter zuzulassen. Schließlich, was die Tatsache betrifft, dass ich Dichter bin, ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir alle Dichterinnen sind. Es genügt, auf sein Herz zu hören. Meine Gedichte, das sind die Früchte all dieser Menschen, mit denen ich kämpfe und ohne die ich nichts wäre. Wie in Gorleben, wie in Plogov und bei anderen Anti-Atom-Kämpfen andernorts. Wo auch immer sie es versucht haben, sich niederzulassen, sind sie auf Widerstand gestoßen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Projekt hier niemals verwirklicht werden wird. Hier kamen sie an und behaupteten, dass ein Forschungslabor errichtet werden würde. So stimmten die Bewohnerinnen zu. Hätten sie gewusst, dass ein Atomklo geplant wird, dann hätten sie sich niemals in das Licht führen lassen. Nun abschließend möchte ich noch ein Gedicht verlesen, das ich nach meiner Verhaftung im Jahr 2015 geschrieben habe.
Ist das hier drin?
Ja.
Welche Seite?
Ziemlich weit zum Schluss. Es nennt sich die Atominvasion.
Ah ja. Bienvenue en enfer, au royaume du profit. Propagande nucléaire en fait un paradis. Un lobby parmi d'autres, mais qui trouve sa place? Leucémie, c'est l'apôtre chez l'enfant qu'elle menace. Vantant l'indépendance des études commandées, en masquant l'évidence des conflits d'intérêts.
Il parle de transparence en pressant le mensonge pour choyer l'ignorance, nos pensées s'y épongent. La gestion des déchets, le plus grand de leurs mythes, a pour réalité des actions illicites. Quand ils vont en Afrique déposer ce poison, décision tyrannique, somalienne crevaison.
Quand ils vont en bateau, naviguant l'océan, pour larguer le fléau, ces barils du néant. Quand ils veulent sous nos terres y enfuir leurs ordures, nous déclarons la guerre, mais ils n'auront pas dur.
Ganz kurz noch zur Urteilsverkündung. Genau, es ist so ausgegangen, dass Luik wegen Widerstand freigesprochen wurde. Und genau, in Bezug auf die Zusammenrottung und Sachbeschädigung wurde er zu einer 4-monatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt und zu einem Schadensersatz von 500 Euro. Also im Verhältnis zu dem, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat, eine sehr milde Verurteilung.
Sag ich ein paar Worte dazu. Also die Folge von diesem Verfahren, was ja tatsächlich im Sommer 2017 stattgefunden hat, im Zuge dessen haben Freundinnen und Unterstützerinnen aus den Antirepressionsstrukturen in Lothringen ein Buch gedruckt mit dem Text, mit dem Transkript von der Aufnahme von diesem Prozess. Wir haben das jetzt für diese Vorführung fast zur Hälfte gekürzt oder gute 40% rausgenommen, weil es noch deutlich ausführlicher, ausschweifender und extravaganter auch teilweise ist. Und genau, das war im Prinzip ein Support für die Antirepressionsstrukturen hier in der Region oder gerade da drüben halt. Und infolge der Widerstände, die so ein bisschen gefolgt haben dann 2017/18, ist Luik nochmal verurteilt worden. Er saß relativ lange in Hamburg im Knast wegen G20 und da wurde im Prinzip die Idee aufgegriffen, dieses Buch nochmal zu übersetzen, auch ins Deutsche zu übertragen und weitere Texte, die er veröffentlicht hat, unter anderem die Prozesserklärung zum Elbschusshit-Prozess, die auch etwas durch die Öffentlichkeit ging, weil sie vielleicht offensiver, ein bisschen herausragender waren, als was sonst hierzulande so vorkommt. Meistens gibt es ja gar nichts an Statements vor Gericht. Und nun gibt es das Projekt, das soll jetzt im Winter fertig werden, ein Buch zu drucken mit dem Inhalt, mit diesem Text und mit den beiden Texten aus Hamburg, was auch nochmal als Support-Ressource für die Demo, für die Antirepressionsstrukturen dienen soll. Ein bisschen ein Punkt ist auch, dass wir, naja, einmal ist der Kontext natürlich Repression, G20, Repression, die uns hier auch alltäglich irgendwie mehr oder weniger direkt vor Augen geführt wird oder die wir abbekommen, dass wir aber auch gleichzeitig in einer Situation sind, wo in Deutschland nach dem Aus von Gorleben vor 2 Wochen sehr ernsthaft nach einem Endlager für den deutschen hochradioaktiven Abfall gesucht wird. Und das, haben wir gedacht, passt auch relativ gut da rein, um in dieser Debatte auch mitzuspielen und verschiedene Idealismen und Kämpfe und Ideen der langjährigen Bewegung gegen diese tödliche Industrie aufleben zu lassen und dem einen Support zu geben und auch ins Gespräch zu kommen mit vielen anderen Generationen, die viel mehr noch vielleicht auch jetzt als viele Menschen, die hier sind, mitbekommen haben, was für ein Aufbäumen das war über die 70er, 80er, 90er, 2000er Jahre gegen auch die Castor-Transporte. Und das sind halt alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen der Kontext, in dem wir das machen und wo wir auch ein bisschen hoffen, dass wir da mehr beitragen können zu einer kreativen, lustigen und auch erbitterten Diskussion um die Frage.
In O-Ton-Playback hörtet ihr den Zirkus der Gerechtigkeit vom Kollektiv Gegen Alles, eine szenische Lesung, aufgeführt bei der anarchistischen Buchmesse Freiburg 2020 am 23. Oktober 2020 in der KTS.